Ich hoffe, das Lied, das wir vorhin gesungen haben, hat die richtige Verbindung hergestellt zwischen uns und dem Herrn. Ich bin letzte Woche Mittwoch aus dem Himmel herabgekommen. Ich bin mit einem Airbus der deutschen Lufthansa hier gelandet in Frankfurt am Mittwochvormittag. Und seither bin ich wieder mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich bin in den Himmel gestiegen, in Portland, mit einer ganzen Reihe von Grüßen, die ich euch übermitteln soll, von meinem Schwiegersohn und meiner Tochter, Stefan und Priska Earnhardt, dann von Jack McKinney und seiner Frau Joanne, auch ganz herzliche Grüße, er wäre natürlich sehr gern hier unter uns, auch von Jerry und Cheryl Earnhardt, die die Eltern von Stefan sind. Diese schöne Krawatte, die ich heute Abend trage, die stammt von der Cheryl. Sie schenkt mir jedes Mal, wenn ich komme, schenkt sie mir eine Krawatte. Ich habe eine ganze wunderbare Sammlung moderner Krawatten zu Hause. Und eine, die mir ganz besonders gut gefällt. Vor 14 Tagen saßen wir an einem wunderschönen Abend bei Rex und Marion im Garten und haben uns gütlich getan an einem Kastanienkuchen, den der Rex eigenhändig gebacken hatte. Also von all diesen Leuten, die ihr gut kennt, die euch vertraut sind, ganz liebe Grüße. Und das Thema hat mir sehr gefallen, muss ich sagen, also für mich persönlich als Bereicherung habe ich das wahrnehmen können und ich habe dann einen Entwurf versucht und als ich die Predigt dann fertig hatte, habe ich gedacht, irgendwie bin ich nicht zufrieden, ich muss nochmal von Neuem anfangen. Dann habe ich wieder von Neuem angefangen und dann habe ich gemerkt, ich würde es lieber ein bisschen umformulieren und zwar so, himmlische Führung oder Entscheidung nach dem Fleisch. Nun, wir leben hier auf der Erde, aber dank des Evangeliums sind wir bestimmt für den Himmel. Und Paulus, der geht in seinem Epheserbrief im 2. Kapitel sogar so weit, dass er sagt, dass weil Gott uns so geliebt hat, obwohl wir tot waren in unseren Übertretungen, hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und mit auferweckt und uns mit Sitz gegeben in der Himmelswelt. Also das klingt wie, wenn da ein Platz für mich reserviert ist. Nun, Paulus hat diesen Gedanken an den Himmel auch im 2. Korintherbrief aufgegriffen, im 5. Kapitel Vers 1. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Denn diese Hoffnung, die gehörte unbedingt zu seinem Leben, zu seinem Dienst im Neuen Bund. Und das war es, was ihn über Wasser gehalten hat, was ihn gestärkt hat, was ihn auferbaut hat, woran er sich klammern konnte. Und er sagt, denn wir wissen, dass wir, wenn wir unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen sein wird, einen Bau haben, den Gott bereitet hat, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Wir wissen, Paulus wusste das, weil es ihm geoffenbart wurde, weil er die Führung Gottes erfahren hat und weil er unter Gottes Führung lebte. Nun, wenn wir unser eigenes Leben bedenken, dann können wir uns fragen, wie stark ist Gottes Einfluss auf unser Leben? Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich, wenn ich Entscheidungen gemacht habe, habe ich sie nach menschlichen Erwägungen getroffen. Nach Gutdünken, nach menschlichen Maßstäben, nach Dafürhalten, nach Lust und Laune, wie das so üblich war. Oder nach irgendeiner Notwendigkeit. Meine erste Stelle in der Schweiz 1956 habe ich dort in einem Hotel als Koch absolviert. Und als die Saison um war, musste ich mich nach einer neuen Stelle umsehen. Und da habe ich in der deutschen Gaststätte ein Inserat gemacht, und das klingt jetzt wie ein Märchen für heutige Ohren. Es waren zwischen 50 und 80 Antworten, die ich bekommen habe, ein einziges Inserat. Das glaubt man mir heute gar nicht mehr. Und eine einzige Annonce war dabei, also eine Anfrage aus Zürich. Und weil es mir in der Schweiz so gut gefiel, habe ich gedacht, ja gut, da ist etwas. Nun, ich habe weder nach dem Himmel gefragt, noch nach Gottes Willen, noch nach seiner Führung. Und weil mich diese Offerte so angesprochen hat, habe ich mich dafür beworben. Und es hat funktioniert. Ich habe die Stelle bekommen, ohne dass ich nach Gott gefragt habe. Nun, viele Dinge, die funktionieren, ohne dass wir nach Gott fragen. Und wir können sagen, ja, warum ist das denn so? Ja, wir haben eine Antwort, Matthäus gibt uns die Antwort. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Da haben wir den Grund, warum vieles funktioniert. Nun, das Kinderkriegen funktioniert, ob die Leute verheiratet sind oder nicht. Aber was nicht so ohne weiteres funktioniert, ist, die Kinder zu erziehen, das Erziehen der Kinder. Das funktioniert nicht so ohne weiteres. Und deshalb war auch meine Erziehung, die ich als Kind bekommen habe, nicht geistlicher Art. Aber könnte es sein, dass meine Entscheidung, die ich damals getroffen habe, 1956, ist schon lange her, für diese Stelle in Zürich, dass Gottes Hand doch im Spiel war. Und dass ich trotz meiner Entscheidung nach eigenem Gutdünken diese Stelle bekommen habe, zeigt, dass Gott mich da an einen Ort gebracht hat, an dem ich das Evangelium hören konnte. Nun, ich bin überzeugt heute, das war Gottes Vorsehung, ich habe verschiedene Gründe dafür, aber damit will ich nicht sagen, wir sollen unsere Entscheidung einfach treffen, ohne nach Gottes Führung zu fragen. Uns einfach nach Gutdünken entscheiden. Ich bekam zwar die Stelle und noch vieles andere dazu, aber was hatte ich nicht? Ja, ich hatte keine Gotteserkenntnis, ich hatte keine Rettung, und ich hatte keine himmlische Hoffnung. Nun, lange bevor wir in solchen Begriffen denken konnten, wie himmlische Führung oder Entscheidung nach dem Fleisch, da hat Gott seine Führung in Gang gesetzt. Und zwar durch eine Person, die er aus dem Himmel hier auf diese Erde gesandt hat, um die Menschen hier auf der Erde zu führen. Die Führung muss hier auf der Erde geschehen. Nun, die Führung kam aus dem Himmel und sollte hier gezielt auf Erden die Herzen der Menschen in den Himmel lenken. Nun, damit das zustande kommen kann, was muss da geschehen? Nachfolge. Jesus nannte das Nachfolge. Und jetzt möchte ich das Wort vorlesen, das schon angekündigt wurde, in Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost zunichte machen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zunichte machen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Also wenn ich Nehmen wir an, ich hätte viel Geld und ich möchte das anlegen. Ich hätte da ein Portfolio und ich würde da in der Bank, in einer guten Schweizer Bank, in der UBS zum Beispiel, würde ich da mein Kapital anlegen, damit es arbeitet. Das Geld soll ja arbeiten. Und dann wäre ich natürlich immer besorgt, damit das auch passiert, damit wieder was dazukommt, damit keine schlechten Investitionen oder was auch immer gemacht wird. Und ich wäre immer dabei. Ich kenne solche Leute, die sind immer dabei. Und wenn die Börsenkurse kommen und wenn Index da. Jedenfalls, sie sind immer ganz mit wachen Ohren dabei. Und jetzt, wenn man sich so Schätze sammelt und die mehrt und mehrt und mehrt, wie kriegt man dann sein Herz wieder da weg? Das ist ja gar nicht möglich. Es ist ja gar nicht, das lässt sich ja gar nicht bewerkstelligen. Und Jesus geht hier so weit, dass er sagt, also da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Anstatt Schätze hier auf Erden zu sammeln, Schätze im Himmel. Und mit dieser Möglichkeit schafft Jesus einen ganz neuen Gedanken, eine neue Idee, wie man in seinem Leben sich da ganz anders bewegen kann. Natürlich, wie kriegt man jetzt dieses Geld von der Bank in den Himmel? Das ist die große Frage. Aber diese Worte, die Jesus hier sagt, sind Worte der Nachfolge. Ja? Nun, worum ging es Jesus bei der Nachfolge? Es ging Jesus darum, dass wir uns der himmlischen Führung anvertrauen. Und das ist eine ganz gewaltige Sache. Das ist sozusagen von mir aus gesehen das Höchste, was man so erreichen kann mit seinem Herzen. Und sich Jesus anzuvertrauen, ist mehr als der Wunsch, das ewige Leben zu gewinnen. Und wenn ich den wichtigsten Satz meiner Predigt nennen soll, dann würde ich sagen, das ist dieser Satz. Sich Jesus anzuvertrauen ist mehr als der Wunsch, das ewige Leben zu gewinnen. Ja. Und hier aus dem Lukas-Evangelium hören wir genau das. Im 13. Kapitel. Jemand aber sagte zu ihm: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Da sprach er zu ihnen: Ringet danach, dass ihr durch die enge Türe hineingeht, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht vermögen. Das sind Menschen, die einen starken Wunsch haben, in das ewige Leben hineinzugelangen und die vieles bemühen und sich anstrengen und es doch nicht vermögen. Und somit irgendwo etwas geschehen ist, was nicht ausgereicht hat. Und wir kommen im Matthäus-Evangelium zu einem solchen Vorfall. Und zwar im 19. Kapitel und Vers 16. Und siehe, es kam einer herbei und sagte zu ihm: Meister, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben erlange? Er aber sprach zu ihm: Warum fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Jüngling sagte zu ihm: Dies alles habe ich gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Nun, hier finden wir einen willigen, strebsamen Mann. der nach geistlichen Dingen trachtet. Und wir können ihm mindestens 5 Vorzüge zugutehalten. Er macht sich selber auf aus eigener Initiative und kommt zu Jesus. Er wollte Gutes tun. Er hatte eine Vorstellung davon. Er suchte nach dem höchsten Gut, dem ewigen Leben. Und er hielt die Gebote. Er nahm Gott ernst. Und dann hat er noch eine Frage. Nachdem ich das alles getan habe, was fehlt mir noch? Gibt es noch etwas, was mir fehlt? Und wir denken hier ist einer, der geht aufs Ganze. Aber all seine Bestrebungen, das war noch kein Vertrauen in den Herrn, in die göttliche Führung. Und Jesus offenbart ihm, wo sein Herz festgehalten wird. Und Jesus sagt zu ihm: Verkaufe, was du hast. Gib es den Armen. Gutes tun. Das ist das. Also eine riesige Portion, die er hier bewältigen kann. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und jetzt ruckt so am Herzen und irgendwie und komm, folge mir nach. Und das rückt an dem Herzen und zieht und es scheint sich nicht zu bewegen. Die Herausforderung, sich Jesus anzuvertrauen, das war das. Das war die Herausforderung, sich Jesus anzuvertrauen. Die hat ihn zwar stark bewegt, aber leider in der falschen Richtung. Er wurde betrübt und traf eine Entscheidung nach dem Fleisch. Es war zu viel des Guten, was Jesus von ihm erwartet hat, scheinbar. Aber im Grunde genommen hat Jesus ihn nur gezeigt: Kannst du mir vertrauen? Kannst du dich der göttlichen Führung anvertrauen? Nun, was war geschehen? Er hatte den Wert der Nachfolge nicht erkannt. Und zwar noch nicht. Und folglich konnte die himmlische Führung nicht geschehen. Nun, wir, die wir hier sind, wir haben den Ruf in die Nachfolge angenommen. Wir stehen in der Nachfolge. Und wir fragen uns, wie gut kann Gott mich führen? Gibt es da auch solche Hindernisse in meinem Leben, wo das Herz nicht mehr bewegt werden kann? Oder wo es einfach an eine Grenze kommt und nicht mehr bewegt werden kann? Nun, wie willig bin ich, auf Gottes Führung einzugehen? Nun natürlich, das ist etwas, was wir zuerst lernen müssen und immer wieder lernen müssen und weiter lernen müssen, uns von Gott führen zu lassen. Und wir kommen sicher an gewisse Punkte, wo wir spüren, jetzt bremse ich, jetzt habe ich mich verweigert oder jetzt habe ich einfach so getan, als höre ich das gar nicht oder sehe ich das gar nicht. Dann kommen wir zurück in das Matthäusevangelium. Jesus hat seine Jünger zu einer entschiedenen Haltung geführt, ihm gegenüber. Also wir stecken hier in einem Lernprozess bei diesem Thema. Das muss weitergehen, es muss immer weitergehen. Im 10. Kapitel, Vers 32, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wer immer nun sich zu mir bekennt vor dem Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater in den Himmel. Nun, wer das Matthäusevangelium kennt, der weiß, das 10. Kapitel ist ein Kapitel, das ganz besonders an die Jünger gerichtet ist und sie vorbereitet auf die Gefahren und die schweren Stunden in ihrer Nachfolge. Aber hier fordert Jesus diese Entschiedenheit. Nun, Jesus hatte diese konsequente Haltung seinem Vater gegenüber. Denn er wollte ja ans Kreuz gehen. Er hat zu diesem jungen Mann gesagt, verkaufe alles, was du hast, gib es dem Armen, folge mir nach. Er hätte sagen können, und dann lass dich kreuzigen. Nein, das musst du nicht, mache ich für dich. Den schwersten Teil macht Jesus. Und Jesus wollte für uns ans Kreuz. Und ohne diese Entschiedenheit zu seinem Vater kann er das nicht bewältigen. Kann er das unmöglich schaffen. Jesus hat sich immer zu seinem Vater bekannt, auch in brenzlichen Situationen. Es wurde für ihn immer brenzlicher. Die Feindschaft wurde immer heftiger und immer gemeiner und hartnäckiger. Und seine Feinde, die beschlossen ganz ernsthaft, ihn umzulegen, also ihn zu beseitigen. Und er ist sicher oft an diesen Punkt gekommen, wo er vielleicht hätte denken können, soll ich jetzt nachgeben? Soll ich jetzt nicht doch tolerant sein? Soll ich nicht doch jetzt auch sagen, ja, ihr habt ja auch recht? Oder soll ich den Weg weitergehen? Also diese Entschiedenheit. Und seine Jünger, die mussten diese entschiedene Haltung nun lernen, im Vertrauen zu ihm. Sonst hätte sie Gott ja gar nicht führen können. Gott will seine Jünger in dieser Haltung führen, dass sie sich in allen Lagen zu ihm bekennen, auch wenn es zu ihrem eigenen Schaden ist. Zu der Ausschließlichkeit Jesu, dazu, dass Jesus der einzige Retter ist, dass er das alleinige Wort der Wahrheit und des Heils hat. Und die Jünger mussten dazu konkret Stellung nehmen. Und hier im Matthäusevangelium wird uns der Fall geschildert, im 26. Kapitel, Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat hinzu und sagte, auch du warst mit Jesus im Galiläa. Er leugnete jedoch allen vor allen und sagte, ich weiß nicht, was du meinst. Als er aber in den Hof hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sagte zu denen, die dort waren, dieser war mit Jesus dem Nazaräer. Und wiederum leugnete er mit einem Schwur, ich kenne diesen Menschen nicht. Bald danach aber traten die Umherstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus des Wortes Jesu, das er gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Nun hier haben wir einen Petrus vor uns, der in eine solche Situation geraten ist. Er muss Angst gehabt haben vor einer Stellungnahme vor all diesen Menschen. Nun, was fehlte eigentlich? Fehlte es an der Führung Gottes? Hat Gott ihn einfach nicht geführt in dieser Lage? Sicher nicht. Petrus war plötzlich allein. Er war auf sich gestellt und er war ein Lerner. Petrus trifft gar keine Entscheidung. Er reagiert einfach nach dem Fleisch. So wie wir das aus unserer Erfahrung kennen. Sein Drang, bei den Menschen Ansehen zu haben und zu bekommen, der war einfach zu stark. Und seine verkehrte Reaktion, die wiederholte sich dreimal. Nun schließlich erkennt er das Ausmaß seiner Haltung. Und er stürzt in Traurigkeit. Aber Gott sei Dank war das eine Traurigkeit, die ihm nicht geschadet hat. Es war eine heilsame Traurigkeit, die den tiefsten Grund seines Herzens erneuerte zu diesem Vertrauen, das er eigentlich haben wollte. Ein Lernprozess. Also wir stehen in diesem Lernprozess und manchmal verlernen wir wieder Dinge. Wir werden vielleicht stumpf und dann müssen wir auch erneuert werden. Nun, dieser Lernprozess, der erstreckt sich in unserem Leben über alle Tage, alle Lagen und so weiter. Und da gibt es einen weiteren Bereich, in dem Gott uns führen will. Und dieser Bereich betrifft besondere Schwierigkeiten. Also wenn Schwierigkeiten auftreten, Persönlichkeitsprobleme, Meinungsverschiedenheiten unter Geschwistern, die zu Streit führen. Nun, es geht hier um zwei Brüder aus der gleichen Gemeinde. Eigentlich hatten sie ein gemeinsames Ziel und sie wollten daran arbeiten, sie wollten die Einheit fördern der Gemeinde. Es war ihnen ein sehr ernstes Anliegen. Und der eine, der ergriff die Initiative für das nächste Unternehmen und wollte, dass sein Bruder da auch mitmacht. Und diese Begebenheit lesen wir in der Apostelgeschichte, 15. Kapitel, Vers 36. Nach einigen Tagen nun sagte Paulus zu Barnabas: Lass uns doch wieder ausziehen und in jener Stadt, wo wir das Evangelium, wo wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach den Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte auch den Johannes mit dem Zunamen Markus mitnehmen. Paulus jedoch hielt es für recht, einen solchen Mann, der in Pamphylien von ihnen abgefallen ist, nicht mit ihnen zu dem Werke gezogen war, nicht mitzunehmen. Da kam es zu einem bitteren Zwist, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mit sich nahm und nach Zypern hinwegfuhr. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade des Herrn empfohlen. Lass uns doch wieder gehen. Nun, sie haben an verschiedenen Orten das Evangelium gepredigt, sie haben Gemeinde gebaut, einheitliche Gemeinde war entstanden. Nun, Barnabas war bereit, als Paulus sagte, komm, lass uns wieder gehen. Und er fing sofort an, Leute zu rekrutieren. Da war dieser Markus. Aber sein Mitarbeiter, der war damit nicht einverstanden. Und er hatte seinen Grund. Und plötzlich stehen sie vor einer Meinungsverschiedenheit. Markus ja oder nein? Nun, anstatt eine Lösung zu finden und anzustreben, eskaliert die Meinungsverschiedenheit zu einem Streit. Und zwar, genauer übersetzt, zu einer Erbitterung. Deswegen ein bitterer Zwist. Und das ist sehr scharf. Das ist so etwas ganz, ganz Scharfes. Nun, war das Gottes Wille oder was war Gottes Wille in diesem Fall hier, wo sie ausziehen wollten? Markus ja oder nein? Nun, was hätte hier geschehen müssen, damit die Führung Gottes zum Zug kommt? Nun, anstelle des Streites hätten sie ein gemeinsames Gebet um Gottes Führung halten können. Ja, und wenn auch das keine sofortige Lösung bringt, ja, dann können sie zumindest warten und Gott weiter um Führung bitten. Und meistens ist auch in einem solchen Fall das Forschen, das gemeinsame Forschen in der Schrift sehr zu empfehlen und zum großen Vorteil, weil manchmal setzt man so viel voraus und man nimmt sich nicht die Mühe, gemeinsam hinzusitzen und eine gemeinsame Grundlage zu erarbeiten. Nun, es kam zur Trennung. War diese Trennung Gottes Führung? Nun, beide waren unnachgiebig. Jeder beharrt auf seinem Standpunkt. Nun hätten sie die Meinungsverschiedenheit auch ohne Streit lösen können. Ich würde sagen, ja. Das ist jetzt vielleicht Theorie. Ich würde sagen, ja. Streit ist ein Werk des Fleisches. Und dieser Begriff, den wir hier haben, Paroxysmos, der kommt auch in dem ersten Korintherbrief vor, im ersten Kapitel, im 13. Kapitel Vers 5, wenn es heißt, die Liebe tut nicht paroxynetai. Also die Liebe erbittert sich nicht. Es war ein Verstoß gegen die Liebe. Nun, wohin führt das, wenn wir unsere Angelegenheiten immer versuchen würden, mit Streit zu lösen? Das führt zu Spaltung mit der Zeit. Nun, da, wo Meinungsverschiedenheiten aufeinander prallen, was können wir denn da machen? Anstatt uns zu trennen, wir können innehalten, wenn das möglich ist, und gemeinsam um eine Lösung bitten. Gott nachsuchen und ihm um eine Lösung bitten und nicht einfach fleischlich reagieren. Nun, Gott führt uns darin, dass wir erfüllt werden mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Weisheit, und das heißt, er will zuerst in uns wirken, damit er nachher auch durch uns wirken kann. Wir haben unter uns einen gelernten Werkzeugmacher. Sage ich das richtig, Rabbi? Du hast mal Werkzeuge gemacht, du hast es auch gelernt, von Hand zu machen. Also sogenannte, wie sagt man, Beißzange oder wie sagt man zu diesen Zangen hier in Deutschland? Kneifzange, ja, genau. Kneifzange, wir sagen Beißzange. Kneifzange. Also stellen wir uns vor, ein Schmied will eine Beißzange herstellen. Ja, er muss dieser Zange erst die richtige Form geben. Wenn sie von Hand geschmiedet wird, ich habe früher in der Schmiede immer zugeguckt, wie der Schmied da die verschiedensten Sachen geschmiedet hat. Es gibt heute noch Kunstschmiede, die so ganz kunstvolle Gebilde von Hand schmieden. Aber eine Zange muss zuerst so geformt werden, damit sie als Zange dienen kann. Bevor diese Zähne nicht aufeinander kommen, ist sie nicht brauchbar. Und das ist, was Gott mit uns machen will. Er will zuerst in uns wirken, damit wir zu solch einem Werkzeug werden, und dann will er durch uns wirken. Wenn die Zange mal hergestellt ist und ihre Form hat, dann wird sie gebraucht, dann wird sie überall eingesetzt, bis sie verbraucht ist. Aber bevor sie nicht diese Form hat, kann sie nicht eingesetzt werden. Dann kann es sein, dass der Paulus vielleicht so gedacht hat, Gott hat noch nicht genügend in Markus gewirkt, und damit er jetzt auch schon durch ihn wirken kann. Und das wollen wir für uns auch beachten. Wir wollen die Führung Gottes in Anspruch nehmen, damit er aus uns das machen kann, wozu er uns nachher auch brauchen will. Also damit wir wirksam werden. Wenn wir vermeiden wollen, Entscheidungen nach dem Fleisch zu treffen, sondern eine Entscheidung im Sinne Gottes, was braucht es dazu? Es braucht eine Gesinnung, eine ganz bestimmte Gesinnung. Erinnern wir uns an das Wort aus dem Jakobusbrief, aus dem 4. Kapitel, Vers 13. Nun wohlan, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen und wollen da selbst ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen, ohne Gottes Führung. Ihr wisst ja nicht, wie es morgen um euer Leben steht. Vielleicht möchte morgen Gott euer Leben zum Ende führen. Denn ein Hauch seid ihr, der eine kleine Zeit sichtbar ist, hernach auch wieder verschwindet. Anstatt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Jakobus versucht hier, die richtige Gesinnung einzupflanzen, damit diese Arbeit einen ganz anderen Charakter bekommt. Nun, was wir brauchen, damit wir uns von Gott führen lassen können, ist die Gesinnung Christi. Und diese Gesinnung ist zugleich auch das Ziel, wenn wir von einem Ziel sprechen. Also diese Gesinnung zu formen, ist Gottes Ziel. Und wenn wir sie haben, dann ist das Ziel erreicht, das im Römerbrief angesprochen wird, dem Ebenbild seines Sohnes ähnlich zu werden. Nun, diese Gesinnung ist das Ziel, zu dem Gott uns führt, und das wird in der Schrift die Gesinnung Christi genannt. Nun, Christus hatte bei allem, was er tat, hat er immer Gottes Führung gesucht. Und da fällt mir sofort etwas ein aus dem Lukas-Evangelium, als Jesus eine ganze Nacht gebetet hat. Mehr steht hier nicht. Am Morgen, als das vorüber war, da wählte er die Apostel. Und ihr habt euch sicher schon oft gefragt, ja, ich würde mal gern wissen, was hat der da alles gebetet? Worum ging es ihm da? Ich glaube, wir bekommen eine gute Auskunft im Johannes 17 und Vers 6, wenn Jesus dort sagt, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. Es passt kein Haar mehr dazwischen, zwischen dem Bemühen Jesus und der Führung Gottes. Das war so dicht. Er hat diese Nacht im Gebet zu Gott damit verbracht, auf Gott zu hören und ihn zu bitten, dass er wirklich die Menschen nimmt, nur die Menschen nimmt, die Gott ihm geben will, die Gott schon vorgesehen hat in seiner Führung. Und Lukas hat mit Interesse solche Ereignisse aufgespürt, wo Jesus in ganz intensiver Weise die Führung Gottes gesucht hat. Und da ist noch eine andere Stelle, die ich erwähnen möchte, im Lukas 9, Vers 18. Und es begab sich, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm und er fragte sie. Wir wissen nicht, wo Jesus ist. Lukas macht das oft so. Du kannst ja bei Matthäus nachlesen, wenn du das wissen willst. In Caesarea Philippi, da in einem stillen Ort, Jesus betet wiederum. Er sucht die Führung Gottes. Und dann kommt eine ganz dringende Frage. Was meint ihr, was sagen so die Leute über mich? Ein Prophet und er. Ja, und was sagt ihr? Und jetzt schickt uns Lukas schon wieder ins Matthäus-Evangelium und sagt, wenn ihr mehr Auskunft wollt, geht zu Matthäus. Und da hören wir, wie Petrus seinen Mund auftut und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus weiß, was jetzt geschehen ist. Er sagt, Simon, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Da war die Führung Gottes. Jesus hat die Führung so eng, so dicht gesucht, dass nachher das Ergebnis ein Ergebnis der Führung Gottes war. Nun, was ist Gottes Führung? Nun, das ist sein Einfluss auf unsere Gedanken. Wir haben ja deshalb auch den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der ist gesandt worden in unsere Herzen, damit die Führung durch den Geist oder die Führung Gottes noch besser geschehen kann. Also Gottes Führung ist der Einfluss, sein Einfluss auf unsere Gedanken. Er muss unsere Gedanken erreichen können. Nun, wie stark muss der Einfluss sein? Er muss so stark sein, dass unsere Gedanken davon geprägt werden, dass wir ganz neue Gedanken bekommen. Wie nennen wir das, wenn wir ganz stark von etwas geprägt sind? Wenn wir sagen, der ist so und so geprägt, wie nennen wir das eigentlich? Bitte? Typos. Ja, das. Ja, wir nennen das Charakter, eine Prägung. Ja. Und wenn jetzt da Gott unsere Herzen prägt, damit die Führung geschehen kann, dann geschieht das so. Hier im Römerbrief im 15. Kapitel heißt es: Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Ungefestigten zu tragen und nicht uns selbst zu Gefallen zu leben. Jeder von uns lebe dem Nächsten zu Gefallen für das Gute, zu seiner Verbauung. Also hier ist diese Prägung am Werk, ja. Und wenn sie geschehen ist, das heißt, dann ist die Gesinnung Christi da, ja, wenn die Prägung vollendet ist, du lebst nicht mehr dich selbst. Das ist Nachfolge? So etwas Ungewöhnliches? Ich lebe nicht mehr mich selbst. Ohne diese Gesinnung funktioniert einfach die Führung nicht. Und in den Grundsätzen des Evangeliums, da finden wir eben den Charakter Jesu. Das, was Roland gestern so deutlich herausgestellt hat aus dem Matthäusevangelium, das ist ein derart wichtiger Grundsatz. Suchet vielmehr zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann werdet ihr alle diese Dinge hinzugefügt werden. Ja, wir sind immer hin und her gerissen und so bedrängt von so vielen Dingen, die wir gar nicht alle tun können. Und dann ist es so erlösend und befreiend, wenn wir sagen können, ein Vorrang, da muss ein Vorrang her. Und die Nachfolge kann nicht funktionieren ohne diesen Vorrang. Gott kann uns gar nicht führen. Sonst reißt es immer wieder ab. Das ist so, wie man den Drachen steigen lässt. Wir waren an der Küste und haben uns verschiedentlich erprobt im Drachensteigen. Der Wind war schon gut. Und dann haben wir da in dem Haus, wo wir gewohnt haben, haben wir noch einen großen Drachen gefunden, den habe ich mitgenommen, haben wir den steigen lassen. Und nachher habe ich gemerkt, das erste Stückchen Schnur, das war angeknüpft, das war so aufgerieben und dünn. Ich habe gedacht, also der hätte abreißen müssen. Aber das kann passieren in unserer Nachfolge. Es reißt ab, die Führung reißt ab. Und das ist wie, wenn der Drachen dann fortfliegt und er muss ihn suchen gehen, dann knüpft die Schnur wieder zusammen, dann kann er wieder steigen und dann reißt er wieder ab und das ist furchtbar mühsam. Und wenn Gott mit uns so handeln muss, dann ist das furchtbar mühsam für ihn. Und es scheint, als ob die Gesinnung nicht zustande kommen will. Aber hier, Jesus kann uns führen, wenn er in unserem Leben in den Vordergrund treten kann. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Also ich komme mir oft vor, so wie ein so großer Windpropeller. In Amerika, da hängen die ja überall an den Decken, weil es so heiß ist in den Gegenden. Und dann schaltet man den Schalter an und dann dreht er sich mit einer Leichtigkeit. Und wenn man den Schalter abschaltet, dann dreht er sich weiter, obwohl er abgestellt ist. Und er dreht sich noch eine Weile, aber dann ist es vorbei. Ja? Also das ist die Tendenz, die wir haben. Wir neigen dazu, immer schwächer zu werden. Immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer. Und deshalb brauchen wir diese Worte, diese gesunden Worte der Schrift, die uns immer wieder neu antreiben, damit wir auf dem rechten Weg sind. Nun, die Führung Jesu oder die himmlische Führung, Führung Gottes, die muss uns bewegen. Also habt ihr schon mal bewegte Ohren gesehen? Übrigens müsst ihr den Georg fragen, wenn du jetzt mit uns singst, hast du dann den Eindruck, wir haben bewegte Ohren? Ja, ich meine, man kann nicht singen, wenn man die Ohren nicht gründlich benutzt und hört auf sein eigenes Singen, auf das Singen der Brüder und damit das einen Harmonie, einen Einklang ergibt. Also Jesus bewegt unsere Ohren, damit sie auf sein Wort hören. Er setzt uns in Bewegung, er setzt unsere Gedanken in Bewegung. Deswegen sind wir da und wir wollen etwas hören, wir wollen uns gute Gedanken machen über sein Wort. Er bewegt unsere Herzen, er bewegt unsere Füße und er bewegt unsere Hände. Und wenn nachher im Korb etwas drin ist, was hat sich da bewegt? Ja, es muss sich etwas bewegt haben. Und diese Bewegung beschreibt Jesus so in Matthäus 20, Vers 28, wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also das Dienen ist ein Bewegtwerden durch Gottes Führung. Und das hat Jesus erklärt: Ich bin der Mann, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat zum Dienst. Und mein Dienst wird sogar so weit gehen, dass ich mein Leben gebe als Lösegeld für viele, bis sich nichts mehr bewegen lässt, bis am Kreuz der Tod eintritt. Wir haben uns drei Bereiche ausgewählt. Die Nachfolge, alles hat ja eigentlich mit der Nachfolge zu tun. Gottes Führung in der Nachfolge, Gottes Führung in unserer entschiedenen Haltung, Jesus zu bekennen, und Gottes Führung in den Schwierigkeiten, die immer wieder auftauchen können, Streitigkeiten und so weiter. In diesen drei Bereichen, Nachfolge, unser Bekenntnis zu Jesus und die Schwierigkeiten, die uns immer wieder treffen. Und was Gott will, er möchte uns sensibilisieren, damit wir empfindsam werden für seine Führung. Amen.